So, ich lese den Predigttext, Jesaja 11, Verse 1 bis 5. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein, und die Treue der Gurt seiner Hüften. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch einmal stille werden und zusammen noch einmal beten. Herr, wir danken dir, dass du uns sammelst unter deinem Wort. Wir bitten dich für diesen jungen Mann, der dort eben hereingekommen ist. Erbarme dich über ihn und hilf ihm und hilf uns allen, dass wir dir begegnen und durch dein Wort gestärkt werden. Amen. Liebe Weihnachtsgemeinde, auch damals war es unruhig. Und wenn man sich so von Weihnachten ein bisschen Frieden erhofft, ist das problematisch, auch wenn Sie es im Fokus wahrscheinlich gelesen haben, auf der großen Titelseite ein bisschen Frieden in der Vorweihnachtswoche. Vom 17.12. war das die Fokusausgabe. Das Cover des Fokus zeigte eine heimelige Berghütte, bedeckt von Schnee, freundliches Licht hinter den Fensterscheiben. Davor ein strahlender Weihnachtsbaum mit bunten Leuchtkugeln. Zwei Schlitten, die offensichtlich von Kindern dort abgestellt wurden. Vermutlich haben die tagsüber fröhlich damit gespielt und wärmen sich jetzt im Haus an dem dampfenden Kakao, den die Mutter für sie gekocht hat. Das ist so die Vorstellung. Also ein Idyll auf dem Cover des Fokus, ein Sehnsuchtsbild, das sich dem Betrachter sofort erschließt. Kritiker würden es vielleicht kitschig nennen. Und darunter in dicken Lettern das Thema der Titelstory, ein bisschen Frieden. Und der Untertitel, wie wir zu mehr Gelassenheit und Miteinander zurückfinden. Nun, das erinnert an einen dünnen Schlagertitel, den die Älteren von uns noch kennen werden wahrscheinlich, mit dem Deutschland 1982 den Grand Prix d'Eurovision gewann. Der Refrain dieses Schlagers lautete, ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. So die Sonne und die Wärme dürfte man sich heute nicht mehr wünschen, das war nicht politisch korrekt, aber so ein bisschen Frieden ist noch erlaubt. Nun, Fokus kommt etwas gewichtiger daher. Ein bisschen Frieden, aber was dann unter dem Strich herauskommt, das passt genau zur schwammigen Titelzeile in diesem Artikel, der dann folgt. Das Fazit des Autors und was er dem Leser empfiehlt, ist an Banalität kaum zu überbieten. Zitat, dass man mal wieder zu sich kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man aufeinander zugeht, dass man sich zuhört, Gemeinsamkeit sucht, nicht Konfrontation, dass man sich ausreden lässt. Und das alles solle sich im bevorstehenden Heiligabend manifestieren. Spätestens da tropfen dem Leser die Rührungstränen aus den Augen. Zumal auch der berühmte Benediktinerpater Anselm Grün noch bahnbrechende Erkenntnisse ins Fokusprotokoll diktieren darf. Er wird mit den Worten zitiert, die Hoffnung ist ein wichtiger Weg. Das heißt immer, was ist es nicht das Letzte, es tauchen immer neue Möglichkeiten auf. Hätten wir nicht gedacht. Ja, okay. Also diese Fokus-Story ist nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel für die Suche nach gesellschaftlichem Zusammenhalt, die uns dieser Tage, das ist auffällig, auch in vielen anderen Foren begegnet. Denken Sie etwa an die Weihnachtsaktion von Penny. Haben Sie vielleicht gesehen, ein vierminütiges Video, das eine Fantasiesituation in einem Wohnsilo beschreibt, wo die verschiedenen Bewohner miteinander streiten, aufeinander losgehen, während der Putz Risse bekommt, Türen zerbrechen, Risse an den Wänden als Metapher für eine zerrissene Gesellschaft. Und auch dieses Dramolett mündet in die Moral: Lasst uns miteinander reden. Innerhalb eines Monats bekam dieses Video schon 20 Millionen Aufrufe. Das hat irgendeine Sehnsucht getroffen. Was bei all dem peinlich verschwiegen wird, wie der bekannte Elefant im Raum, den keiner erwähnt, ist, dass einige von denen, die jetzt scheinbar den gesellschaftlichen Zusammenhalt beschwören, sich in den letzten 2 Jahren massiv daran beteiligt haben, bestimmte Gruppen der Gesellschaft auszugrenzen, sie an den Pranger zu stellen oder gar zu ihrer Denunziation und Beleidigung aufzurufen. Aber daran will niemand erinnert werden. Was bedeutet dann aber Frieden, ein bisschen miteinander reden? Lässt sich Schuld bewältigen durch Verdrängen, das heißt ohne Vergebung? Und kann es Vergebung geben ohne ehrliche Klärung und Benennung von Unrecht? Und noch wichtiger, wie soll eine Gesellschaft zum Frieden finden, wenn sie Gott und seine friedensstiftenden Gebote immer konsequenter aus ihrem Denken und auch aus ihren Gesetzestexten entfernt? Denken wir etwa an die sensiblen Themen wie Abtreibung, Euthanasie, das Verständnis von Ehe, von Sexualität und Familie. Ein bisschen Frieden ist zu wenig. Das ist unser Titel heute Nachmittag. Ein bisschen Frieden ist zu wenig. Und daran ändert auch nichts, dass der Fokus dem Artikel dann noch ein Interview mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz hinterher schickt, dem es gelingt, auf 3 großen Interviewseiten den Namen Jesu nicht einmal zu erwähnen, wenn ich das richtig gelesen habe, und die biblische Rettungsbotschaft konsequent zu verschweigen. Was soll der Fokus sagen, wenn der Bischof schweigt? Nur das eine muss man dem Magazin zugestehen, und ich sage das ohne jegliche Ironie. Eigentlich hatten die Fokusschreiber den richtigen Riecher. Wer den Frieden sucht, muss bei Weihnachten anklopfen. Er darf nur nicht bei Bischöfen stehen bleiben, sondern er muss zur Quelle gehen, er muss zur Bibel gehen, er muss zu Jesus selbst gehen, der uns versprochen hat: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt euch gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Johannes 14, Vers 27 hat Jesus selbst gesagt. Und diesen Frieden, den brauchen wir. Und damit ist auch der wichtigste Beitrag genannt, den wir als Christen zum Frieden in der Gesellschaft leisten können. Wir müssen die Menschen mit Jesus bekannt machen, mit seinem Friedensangebot. Und das heißt eben auch mit der Kraft seiner Vergebung, die allein alle menschliche Bosheit und Feindschaft überwinden kann. Schon der Prophet Jesaja hat in seinen Ankündigungen des Messias, Jahrhunderte bevor er dann kam, darauf hingewiesen, dass der Messias der Fürst des Friedens sein wird, Jesaja 9, Vers 5. Er wird nicht ein bisschen Frieden bringen, sondern den Frieden. Jesaja verkündigt in einer historischen Epoche, die nicht weniger aufgewühlt war als unsere. In einer Epoche, die genauso von schreiendem Unrecht und Zerrissenheit und Gottlosigkeit geprägt war wie die unsere. Und trotzdem hat Jesaja sich nicht darauf beschränkt, ein bisschen Frieden zu verkünden, sondern er hat ein Friedensreich angekündigt und in Gottes Namen hat er versprochen, was weit über unsere zerbrechlichen menschlichen Möglichkeiten hinausgeht. Als Jesaja predigte, um 700 vor Christus, also wahrscheinlich von 739 bis 686, das war keine gute Zeit für Israel. Es herrschten schwache und korrupte Könige, Staatsfunktionäre, die über Leichen gingen, einige Ausnahmen gab es auch. Es herrschten soziale Nöte und dann marschiert Sanherib, der assyrische König, mit seinen Truppen gegen Jerusalem, 701 vor Christus. Aber mitten in diesen dunklen Jahren singt Jesaja unbeirrt das Lied einer königlichen Hoffnung. Es ist das Lied von einem besseren König, den Gott uns schicken wird. Das Lied von einem König, der alles gut machen wird. In Jesaja 9 lesen wir seine Geburtsanzeige und er heißt, dieser König, der kommen wird, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater auf ewig und Fürst des Friedens. Und hier in unserem Kapitel 11, das heute unser Predigttext ist, da folgt dann die große Königsgeschichte. Ein großartiger Text. Wir können ihn heute nicht in allen Einzelheiten auslegen, aber ich möchte versuchen, eine Linie dahin durchzuziehen. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, schlagen Sie die bitte auf. Und ansonsten lesen Sie zu Hause unbedingt noch einmal diese 10 Verse aus dem Anfang von Jesaja 11. Und ich möchte uns das jetzt noch einmal nach der Schlachterübersetzung vortragen. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird seinem Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht. Und seine Ruhe wird Herrlichkeit sein. Stellen Sie sich vor, der Fokus hätte das Interview nicht mit dem Bischof geführt, sondern mit Jesaja. Das hätte voll in die Weihnachtsausgabe gepasst. In diesen Versen, da beginnt Jesaja nämlich, Sie haben es gehört, mit Weihnachten. Das damals noch 700 Jahre in der Zukunft lag. Und von Weihnachten aus spannt er dann einen weiten Bogen in die Zukunft. Wenn einmal auf der Zielgerade der Geschichte der Fürst des Friedens, der Weihnachten zum ersten Mal kam, wenn der machtvoll wiederkommen wird. Und wir wollen heute an diesem ersten Weihnachtsfeiertag wie die Weisen aus dem Morgenland vor diesem König niederknien. Auch indem wir diesen Text über ihn lesen, wollen wir vor ihm niederknien und wir wollen ihn in seiner Herrlichkeit anbeten, auch wenn wir, wie die Weisen, noch nicht das ganze Bild sehen können. Wir können schon mehr sehen als die Weisen, aber auch wir sehen noch nicht das ganze Bild. Aber Jesaja verrät uns etwas über die Herkunft des Königs, über die Herrlichkeit des Königs und über die Herrschaft des Königs. Und weil heute Weihnachten ist, werden wir vor allem über das Erste, aber auch über das Folgende noch sprechen, aber vor allem über das Erste, die Herkunft des Königs. Das ist Vers 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Merken Sie, Jesaja weiß schon, wie ärmlich das an Weihnachten anfangen wird. Ein Zweig aus dem Stumpf Isais. Von diesem Vers stammt übrigens unser Weihnachtslied, es ist ein Ros entsprungen. Von Jesse kam die Art, ja. Jesse, das ist eine andere Form von Isai. Und Isai war der Vater des Königs Davids, ja, aus dem Stumpf Isais. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel, zart wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art. Nun, Jesaja schreibt wörtlich nichts von einer Rose, Jesaja schreibt nur von einem Zweig. Da hat sich der Dichter ein bisschen dichterische Freiheit gegönnt und aus dem Zweig die Rose gemacht. Und auch, dass es mitten im kalten Winter war, das sagt die Bibel nicht. Aber das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist die Herkunft des Königs. Er wird geboren als Nachkomme Isais und damit auch als Nachkomme des großen Königs Davids. Aber wie wird er geboren werden? Was steht hier? Wie ein zerbrechlicher Zweig aus einem Stumpf. Sind Sie da schon mal drüber gestolpert? Und wie das im feierlichen Hebräisch üblich ist, formuliert Jesaja dieselbe Wahrheit mit zwei sehr ähnlichen Sätzen. Das ist ein klassischer Parallelismus. Also der erste Satz, es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und dann nochmal das Gleiche und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und das Wort Schößling ist nur ein anderes Wort für Zweig. Das heißt im Hebräischen Netzer. Netzer. Und dieses hebräische Netzer, was hier steht, hängt irgendwie zusammen mit dem neutestamentlichen Wort für, Sie ahnen es, Nazareth. Und darum wird Matthäus 700 Jahre später schreiben, in Matthäus 2, Vers 23, Jesu Familie ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener werden würde. Das kommt hier von diesem Wort Netzer. Aber noch wichtiger als dieser Schößling ist hier ein anderer Begriff, nämlich der Begriff Stumpf Isais. Stumpf heißt auf Hebräisch Gesah. Stumpf. Und das ist wirklich so gemeint. Ein abgesägter Baum, ein Stummel, ein Rest. Der König kommt aus einem Stumpf. Warum verwendet Jesaja dieses ärmliche Wort für die Herkunftsfamilie des Messias? Seine Hörer kannten ja die glorreiche Geschichte Davids, die sich ca. 300 Jahre vorher ereignet hatte. Also Davids Königskarriere und Davids Herkunft, das gehörte immer noch zur Allgemeinbildung der Israeliten, ja? Wie dieser Sohn aus dem Hause Isais vom großen Samuel damals zum König gesalbt worden war, als jüngster von 7 Brüdern. Und dann wuchs der junge Mann heran und sein Königtum wurde zu einem mächtigen Lebensbaum mit einem großen Stammbaum und mit vielen Seitenzweigen und einer mächtigen Baumkrone. Das war David. Und jetzt überlegen Sie, erwarteten die Israeliten, dort oben aus der Krone muss der Messias hervorbrechen. Dort muss er herausbrechen. Gleichsam die Krönung aus der Krone, die Spitze aus dem Wipfel. Ja, der lang erhoffte, lang ersehnte Messias. Da haben sie ihn erwartet. Aber was geschah dann wirklich? Der Messias ließ erstmal lange auf sich warten. Nach David kamen im Lauf der Jahrzehnte, von Ausnahmen abgesehen, viele mittelmäßige, machtgierige, miese und mutlose Königsdarsteller. Und es half ihnen wenig, dass sie aus dem Stamme Isais kamen. Diese Könige richteten den Staat zugrunde, sie plünderten seine wirtschaftlichen Ressourcen, sie zerstörten seine Energieversorgung und vor allem seine Moral. Diese Herrscher provozierten eine Krise nach der nächsten und trieben ihr Volk immer weiter von Gott weg. Und wir kennen das. Und die Machtsamen unter den Israeliten sind bestimmt aufgeschreckt, als Jesaja ihnen dann ankündigte, ein Zweig wird aus dem Stumpf Isais hervorbrechen, aus dem Stumpf Isais, nicht aus der Krone, sondern aus dem Stumpf. Und das hieß, wenn der Messias einmal kommen wird, dann wird eben nur noch ein Stumpf übrig sein vom Haus Davids. Und in Jesaja 53 wird Jesaja nochmal auf dasselbe Problem hinweisen. Da liest man so schnell drüber hinweg. Jesaja 53, da heißt es vom Messias, er wuchs auch vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen. Das ist genau diese Situation, die auch unser Kapitel hier beschreibt. Soweit wird es mit unserer Königsfamilie kommen, hieß das, dass von dem ganzen prächtigen Baum nur noch ein Stumpf übrig bleibt, von den blühenden, fruchtbaren Feldern nur noch dieses dürre Erdreich. Statt Prunk und Galadinner im Buckingham Palace gerade noch eine Kartoffelsuppe in der Zwei-Zimmer-Wohnung für den König. So wird es sein. So wird es sein, wenn der Messias kommt, so zerbrechlich, so gefährdet, so verletzlich, so klein, so wehrlos. Das ist die Herkunft des Königs. Verstehen Sie? Er kommt nicht in einem Palast mit professioneller Security, mit X-Personenschützern und Sicherheitsglas in den Fenstern, sondern er kommt in eine zugige Höhle. Er kommt in einen harten Futtertrog. Und die Dynastie, in die er hineingeboren wird, die hat zwar eine berühmte Geschichte, die hat eine jahrhundertealte Tradition, aber wenn er einmal kommt, dann ist das nur noch Schnee von gestern. Dann ist das nur noch die Pracht vergangener Jahrhunderte, längst verblasster Ruhm, ein Zweig aus dem Stumpf. In Deutschland gibt es heute einen Prinzen, Kirill Philipp von Preußen. Den gibt's wirklich. Das ist der älteste Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II. Nun, das Wichtigste, dieser Kirill Philipp von Preußen ist bekennender Christ. Er ist Pastor an der Freikirche in Berlin. Aber von der politischen Macht ist nicht ein Fünkchen geblieben. Und Jesaja sagt, so politisch machtlos wird der Messias sein, wenn er auf die Welt kommt. Und spätere Generationen haben dann noch besser verstanden, wie das wörtlich gemeint war. Überlegen Sie, 100 Jahre nach Jesajas Ankündigung brach dann überhaupt nichts mehr heraus aus diesem Baum, sondern es brach über sie herein. In Gestalt der babylonischen Großmacht. Die Babylonier kamen mit ihren Streitäxten, die hauten alles kurz und klein, die kippten diesen Baum und schleppten das Restvolk wie Kleinholz nach Babylon. Und als die Jahrzehnte später die Israeliten wieder zurückkamen, Da waren sie nur noch Vasallen im eigenen Lande. Jetzt war es ganz aus mit Davids Herrlichkeit und übrig geblieben nur ein Wurzelstock, ein Baumstumpf, nur noch ein Stumpen. Aber dieser Baumstumpf verfaulte nicht. Und aus diesem Stumpen kam ein ganz kleiner Seitentrieb. Und es geschah wieder in Bethlehem, dort, wo schon David geboren war. Und die Leute fragten: Entschuldigung, ein schwacher Seitentrieb, ist das alles? Und so fragen sie sich noch heute: Entschuldigung, ein kleines erbärmliches Kind, ist das alles? Eine wackelige Holzkrippe, ist das alles? Sorry, ein zugiger Stall und eine unerfahrene Mutter mit einem Verlobten, der nicht weiß, wie ihm geschieht, ist das alles? Ist das wirklich alles, was ihr an Weihnachten zu bieten habt, ihr Christen? Aber Jesaja wusste es. Und die Engel über dem Feld und die Weisen aus Babylonien, sie alle wussten es. Und du darfst es wissen. Er ist's. Der ist's. Der große Retter. Kommt unendlich klein. So groß wie eben ein neugeborenes Kind. Aber in diesem Kind stellt sich Gott dem Verfallsprozess der Welt entgegen. Und wir lassen uns jetzt mal nicht von diesem kleinen Kerlchen da ablenken. Der wird auch zur Ruhe wiederkommen. Kleines Kerlchen am Weihnachtstag, wir schauen da gar nicht mehr hin. Aber in diesem Kind, da stellt sich Gott dem Verfallsprozess dieser Welt entgegen. In diesem Zweiglein aus dem Stumpen Isais sagt Gott dem Verwesungsgeruch dieser Welt den Kampf an. Aus dem kümmerlichen Rest einer völlig machtlosen Davidsippe, daraus macht Gott den großen Neuanfang mit seiner Welt. Verstehen Sie, mehr braucht Gott nicht. Mehr braucht Gott nicht als den einen, in dem er selber kommt. Jesus genügt. Und durch ihn kann dann dein kleines Leben wieder heil werden. Und durch ihn, das zeigt Jesaja gleich noch, wird die ganze Welt wieder heil werden. Er ist die Hoffnung, auch für unsere geknickten Lebenszweige, die vielleicht einmal weit hinaus ragten und jetzt unter der Last der Tage abgeknickt sind. Wie viele geknickte Menschen sitzen wohl unter uns? Wie viele geknickte Menschen hören diese Predigt? Menschen, deren Lebensbäume einmal in den Himmel ragten und die dann durch irgendwelche Schicksalsschläge zu Boden gingen. Aber Gott kann dir in jeder Lage einen Neuanfang schenken. Dieser Gott streckt dir seine Hand entgegen. Er kommt dir ganz nahe in diesem König, der seine Welt nicht mit Glanz und Gloria Einnahmen in dieser Situation, sondern der wie ein Zweig hervorging aus dem Stumpen Isais. Und darum legt Jesaja so großen Wert auf die Herkunft des Königs. Und so besonders wie seine Herkunft ist auch seine Herrlichkeit. Das ist das Zweite, was wir hier noch sehen. Die Herrlichkeit des Königs in Vers 2 und 3. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Verstehen Sie, das ist die besondere Krone, die dieser König tragen wird, wenn er kommt. Es ist nicht die Goldkrone des Augustus. Es ist nicht das goldene Zepter, mit dem König Herodes Autorität vorgaukelt. Herodes und Augustus, das ist ja interessant, die ihre perversen Machtorgien gerade in jenen Tagen zelebrieren, in denen Jesus geboren wird. Aber der Messias kommt nicht mit Samt und nicht mit Purpur. Er kommt nicht mit Mitra und nicht mit Krummstab. Er kommt nicht mit Lametta und 13 Orden auf der Brust. Und wir spüren es an den alten Weihnachtsliedern, wie die Liederdichter mit dieser äußeren Niedrigkeit ja ringen. Paul Gerhardt zum Beispiel würde das Christkind am liebsten eigenhändig aus der Krippe herausnehmen und in ein goldenes Himmelbett umbetten. Ja, er schreibt in diesem berühmten Lied: Ich stehe an deiner Krippen hier. Oh, dass doch so ein lieber Stern soll in der Krippen liegen. Für edle Kinder großer Herren gehörten güldene Wiegen. Ach, Heu und Stroh ist viel zu schlecht. Samt, Seide, Purpur wären recht, dies Kindlein draufzulegen. Nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu. Ich will mir Blumen holen, dass meines Heilands Lager sei, auf lieblichen Violen, mit Rosen, Nelken, Rosmarin. Aus schönen Gärten will ich ihn von oben her bestreuen. Und dann, du fragtest nicht nach Lust der Welt, noch nach des Leibes Freuden. Du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Stadt zu leiden. Verstehen Sie? Und Nikolaus Hermanns Verse zeugen von atemlosen Staunen, wenn er singt, er entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich eins Knechtsgestalt, der Schöpfer allerding, der Schöpfer aus dem Stumpf. Aber Jesaja weiß genau um die Herrlichkeit dieses Königs. Das sehen wir in diesen Versen 2 und 3. In Vers 3, wo er sagt, dieser König wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Das heißt, dieser König wird völlig eins sein mit Gott, mit Jahwe, mit dem Herrn. Er wird sein Wohlgefallen haben. Er wird alle Konzentration darauf richten, diesem Herrn zu gefallen, so wie der Herr Jesus dann gesagt hat in Johannes 4, Vers 34. Meine Speise ist, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Darauf wird er seine ganze Konzentration richten. In diesem König, da wird die, ja, fasse, wer es fassen kann, da wird die volle göttliche Wirklichkeit bei uns sein. Haben Sie die Trinität gesehen, die in diesem Vers 2 schon steckt? Auf ihm, also dem Messias, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist Jahwes, also der Messias, der Heilige Geist und Jahwe, Gott Vater. Alles schon in diesem Vers und dann weiter, auf ihm wird ruhen, das heißt, ihn wird bestimmen, ihn wird prägen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, dieser König. Er wird unsere Lage und er wird deine Lage hundertprozentig überblicken. Dieser König kennt die ganze Wahrheit von A bis Z. Dieser König sieht alles so, wie es in Wirklichkeit ist. Und weiter, auf ihm wird ruhen der Geist des Rates und der Kraft. Das heißt, er wird genau wissen, was zu tun ist. Wie es schon in der Geburtsanzeige stand, der wunderbare, der übernatürlich einsichtige Ratgeber. Und er wird nicht nur wissen, was richtig ist, sondern er hat die Stärke, alles durchzusetzen, was wir brauchen. Eben der Geist des Rates und der Geist der Kraft. Und weiter, auf ihm wird ruhen der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das heißt, er wird Gott, den Vater, durch und durch kennen, ihn durch und durch ehren und lieben. Er wird auf Du und Du stehen mit dem heiligen Gott. Er wird absolut vertraut mit ihm sein und ihn uns nahe bringen, wie niemand zuvor ihn uns nahe gebracht hat, weil dieser König selber Gott ist. Es ist Gott, der kommt in diesem Kind. Und deshalb hat der Herr Jesus gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 14, Vers 9. Und er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Johannes 10, Vers 30. Und so steht es hier, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn wird auf ihm ruhen. Das ist das Zweite. Spüren Sie das in diesen Versen, wenn Sie das hören, bewegt Sie das. Diese göttliche Herkunft des Königs bewirkt seine göttliche Herrlichkeit. Und dann das Letzte, diese Herrlichkeit, die er verkörpert, die wird auch seine Herrschaft prägen. Und das ist das Dritte und Letzte, die Herrschaft des Königs. Und hören Sie ab Vers 3, wie er diese Herrschaft ausübt. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Lande ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Die Herrschaft des Königs. Und einen Aspekt dieser Herrschaft hebt Jesaja hier besonders heraus. Er wird ein absolut gerechter Richter sein. Wie sehnen wir uns nach gerechten Richtern? Und wie sind wir in den letzten Jahren manchmal fast verzweifelt an Ungerechtigkeit? Und Ungerechtigkeit ist immer am schmerzlichsten, wenn sie uns dort begegnete, wo sie bekämpft werden soll, nämlich in der Rechtsprechung. Und Beweise dafür, wie viel Ungerechtigkeit in der Rechtsprechung geschah, einfach damit man die Fakten nochmal im Blick hat, bietet dieses wichtige Buch von Alexander Christ, Corona-Staat, mit dem Untertitel, wo Recht zu Unrecht wird, wird Menschlichkeit zur Pflicht. Und wir erinnern uns noch, welches Erschrecken während der letzten Jahre, als wir merkten, dass die Gewaltenteilung an vielen Stellen unseres Landes nicht mehr funktioniert. Und wir sahen die Ohnmacht des verbrieften Rechtes, wenn es in der Realität nicht ausreichend geschützt wird. Papier ist geduldig, auch Gesetzespapier ist geduldig. Und wer kann die Grundrechte, die ja wiederholt angegriffen worden sind, noch beschützen? Wenn das dafür zuständige oberste Gericht nicht mehr die moralische Bastion sein will, offenkundig, die es einmal war. Das war ja mal anders. Aber wenn das nicht mehr ist, was wird dann aus einem Land? Umso dankbarer sind wir für den juristischen Hoffnungsschimmer aus Minden, wo jetzt kürzlich das Verwaltungsgericht das Verbot von Präsenzgottesdiensten für rechtswidrig befunden hat. Dadurch, so das Verwaltungsgericht Minden, habe der Staat, da ging es um die Stadtlage, habe der Staat bzw. die Stadtlage die Religionsfreiheit verletzt. Ein ermutigendes, gerechtes Urteil. Aber das war die Situation in Israel, Rechtsbruch, Unterdrückung. Und Jesaja verspricht nun, wenn dieser König seine Herrschaft durchsetzen wird, und das ist nicht eine Frage des Ob, sondern nur des Wann, er wird es garantiert tun, es ist nur eine Frage des Wann, dann wird er für absolute moralische Gerechtigkeit sorgen. Das sagen diese Verse. Und der König wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Lande ein unparteiisches Urteil sprechen. Und darum wird er im Ergebnis auch Frieden schaffen, weil er die Schuldfrage bewältigen wird und weil er das Unrecht sanktionieren wird und das Böse sühnen wird. Das wird er tun. Und genau das hat Paulus auch unter anderem in seiner großen Areopagrede betont in Apostelgeschichte 17, Vers 31, wo der Apostel sagt, Gott wird den ganzen Erdkreis richten durch einen Mann, den er dadurch autorisiert hat dazu, dass er ihn von den Toten auferweckte. Er wird durch diesen einen Mann, den er durch die Auferstehung endgültig als Gott autorisiert hat, jeden einzelnen Menschen, auch jeden einzelnen, der in unseren Zeiten Macht hat und Macht ausübt, richten. Apostelgeschichte 17, 31. Allerdings, wenn wir das lesen, hier in Jesaja 11, und wenn der König nur gerecht wäre, ihr Lieben, dann müsste auch uns diese Perspektive bedrohen, weil wir ja dann durch seine Gerechtigkeit selber gefährdet werden, weil wir ja auch selber ungerecht sind vor Gott. Weil wir ja selber als Sünder vor ihm stehen. Und Jesaja verkündigt das trotzdem als Freudenbotschaft. Warum? Weil Jesaja weiß, dass die Untertanen dieses Königs, dass die, die diesen König lieben, dass die, die diesen König Jesus anbeten und sich vor ihm beugen, dass die von ihm eine Gnadenamnestie bekommen werden. Und das hat Jesaja dann noch ja beschrieben in Jesaja 53, wo er, wie wir sahen, ja noch einmal diese scheinbar niedrige Herkunft des Königs betont und dann aber fortfährt und sagt, dass genau dieser König, genau dieser Messias mit einem Kraftakt einmal die Folgen unserer Schuld entmachten wird. Das steht nämlich nur wenige Verse später ab, Jesaja 53, Vers 5. Er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt und wegen unserer Missetaten zerschlagen, also wegen unserer Ungerechtigkeiten. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und deswegen müssen wir uns vor der Gerechtigkeit dieses Königs nicht fürchten, weil er selbst die Folgen dieser Gerechtigkeit getragen und gesühnt hat, damit wir frei ausgehen dürfen. Und das Ergebnis wird Friede sein, weil er am Kreuz für die Gerechtigkeit gesorgt hat und all die Schuld auf sich gezogen, die wir verdient gehabt hätten. Und darum kann unser aufgescheuchtes Gewissen nun zur Ruhe kommen. Und da hinein mündet unser Text in Vers 10, wo Jesaja dann sagt, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Die englische Übersetzung sagt, and his resting place will be glorious. Seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Warum? Weil dort, wo seine Ruhestätte ist, wo er sein Camp hat, weil dort auch wir zur Ruhe kommen dürfen, weil auch dort wir Frieden bekommen dürfen, weil dort wir keine Angst mehr haben müssen, weil dort wir für immer in Sicherheit sein dürfen. Und deshalb wird es auch für uns Herrlichkeit sein. Trotz aller Erleichterung, als Jesaja das aufschreibt, steht er noch in einer ähnlichen Spannung, wie auch wir sie heute erleben. Und die Spannung besteht darin, dass die Herrschaft dieses Königs heute ja noch nicht sichtbar ist. Etabliert ist. Wobei wir uns schon in einer deutlich komfortableren Situation vorfinden als Jesaja. Also die ersten Teile seiner Verheißung sind ja nachweislich erfüllt. Schauen Sie, die Herkunft des Königs hat sich historisch exakt so bewahrheitet, 700 Jahre später, wie der Prophet schrieb. Das darf uns sehr viel Vertrauen schenken zu diesem Wort Gottes. Und auch sein Sühnetod am Kreuz für unsere Schuld ist exakt in der Weise dann geschehen, wie wir es 700 Jahre vorher in Jesaja 53 lesen. Weshalb dieses Kapitel in vielen Synagogen verboten wurde, einfach weil es zu deutlich beweist, dass Jesus Christus der Messias sein muss. Und die Auferstehung, das wissen wir inzwischen, ist ein Faktum. Das Grab war wirklich leer. Er lebt wirklich, seine Macht ist bewiesen. Das heißt, wir alle sind dem Ziel schon viel, viel näher als Jesaja. Für uns steht nur noch die Wiederkunft Jesu aus, wenn der König sein Reich und seine Macht auch in dieser Welt sichtbar durchsetzen wird. Und auch dieses Ziel rückt näher mit jedem weiteren Jahr, das wir Weihnachten feiern. Aber schon Jesaja kannte die Kraft der Vorfreude. Und darum, das ist so schön, darum hat Jesaja uns ab Vers 6 das Fenster schon einmal weit geöffnet, damit wir durch dieses Fenster schon mal kurz durchschauen können. Einfach um der Vorfreude willen. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben, ohne gefährdet zu sein, heißt das. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte, also so ein kleiner Pöks, wird seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderben handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, sagt Gott, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Verstehen Sie, die ganze Erde, die ganze Welt wird zum Berg des Herrn werden. Bis in den letzten Winkel wird er seine Macht und seine Gerechtigkeit durchsetzen. Und nur wer stolz für seine eigene Gerechtigkeit sorgen will, wer sagt, ich brauche diesen Jesus nicht, ich brauche Vergebung der Schuld nicht, ich bin nicht so schlecht, wie die Bibel sagt, den wird das Urteil des Königs verdammen. Für den wird Vers 4 zur Realität werden. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Das heißt, in die ewige Verdammnis werfen. Aber für die Anhänger des Königs, für die Vertrauten des Königs, für diejenigen, die sich diesem Jesus Christus als ihrem Retter anvertrauen, da wird das Königreich zur Ruhestätte werden. Nicht, weil wir besser wären als unsere Mitmenschen, sondern einfach deshalb, weil wir dem König vertrauen. Weil wir unsere Rettung von niemand anderem erwarten als von ihm allein. Weil wir uns deswegen auch unter sein Urteil beugen und weil wir eben darum wissen. Wir wissen es und wir geben es auch zu und wir beschönigen es auch nicht, was Jesaja dann in Kapitel 64, Vers 5 so ausdrückt. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Verstehen Sie, das ist ein gutes Testkriterium für die Frage, ob Sie Christ sind oder nicht. Können Sie das aus voller Überzeugung, können Sie das mit gutem Gewissen sagen, alle meine Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Ich bin nicht gut vor diesem heiligen Gott. Ich kann vor ihm nicht bestehen durch meine eigene Moral. Es ist nicht mehr als ein beflecktes Kleid bei all meinen guten Bemühungen und vermeintlich guten Taten. Und deshalb brauche ich diesen König als den, der meine Schuld wegträgt. Und darum sind wir heilfroh, dass dieser König nicht nur als Richter kommt, sondern auch als Retter. Und schließlich der letzte Vers. Mit Vers 10 baut Jesaja dann wieder die Brücke in unsere Gegenwart. Er hat vorher dieses Fenster in die Zukunft geöffnet und mit Vers 10 baut er jetzt die Brücke wieder zurück in unsere Gegenwart. Da sagt er zunächst noch, und es wird geschehen an jenem Tag, also in der Zukunft, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais. In jener Zukunft, wenn dann auch das tausendjährige Reich kommt, dann werden die Heidenvölker in Scharen diesen König suchen, ja. Aber schon jetzt stellt sich dieser König auch den Heiden, auch uns zur Verfügung. Das sagt der zweite Teil von Vers 10. Sie werden fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht. Also, er steht jetzt schon da als Banner für die Völker. Nicht nur Israels Hirten durften zur Krippe, sondern auch die Heiden aus dem Morgenland wurden reingelassen zu Jesus. Und das sagt dieser Vers so großartig. Der König steht da. Er steht jetzt schon da als Banner für die Völker. Was heißt das? Sein relativ seltenes Wort im Alten Testament, Banner, das war eine weithin sichtbare Signalstange, wo man sich etwa zum Kampf sammelte, um sich schnell zu finden. Das war ein Banner, eine sichtbare Signalstange. Und dasselbe hebräische Wort für Banner, Nes, das steht, und das habe ich diesmal zum ersten Mal so entdeckt, in 4. Mose 21, Verse 8 und 9. Wissen Sie, die Schlange in der Wüste, die an diesem Banner hängt. Da heißt es in 4. Mose 21, da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Schlange und befestige sie an einem Banner. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Banner. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Und der Herr Jesus, dieser König von Jesaja 11, der hat sich dann später selbst mit dieser Schlange verglichen. Der hat gesagt, so wie Mose, Johannes 3, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, das Banner aufgestellt hat, so wird auch der Sohn Gottes erhöht werden ans Kreuz. Verstehen Sie, unser Banner ist das Kreuz und der an diesem Kreuz hängt, ist Jesus. Und das heißt, das Banner wird da stehen wie die Heiden und es steht da. Jesus stellt sich und sein Kreuz selbst als Banner in dieser Welt hin, als ein Signalzeichen, zu dem du flüchten kannst mit deiner Schuld, mit deiner Angst, mit deiner ganzen Verlorenheit. Und deshalb ist Jesus persönlich der einzige Ort, wo du wirklich Frieden findest. Nicht nur so ein bisschen Fokusfrieden, sondern Frieden mit Gott und herrliche Ruhe, wie dieser Vers sagt. Als Banner für die Völker wird er dastehen. Und darum kann Jesaja dann in Kapitel 53 schreiben, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und auf dieser Basis kann Paulus schließlich in Römer 5, Vers 1 proklamieren, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist der Grund, warum du bereits heute echten, wahren Frieden bekommen kannst. Obwohl Gott das letzte Kapitel seiner Geschichte mit dieser Welt noch nicht vollendet hat. Aber du kannst echten, wahren, endgültigen Frieden bekommen, weil Jesus jetzt schon dasteht. Als das Banner auch für die Heiden. Und weil Jesus sich jetzt nicht mehr aus dieser Welt herausdrängen lässt. Das ist so großartig an Weihnachten. Er lässt sich nicht mehr rausdrängen. Auch wenn die Ideologen und die Machthaber das zu allen Zeiten immer wieder versucht haben, Jesus mit ihren Systemen und mit ihren Machtapparaten aus der Welt herauszudrängen. Die Römer haben es versucht, die Kommunisten haben es versucht, die Nazis haben es versucht, die Neomarxisten und die sonstigen Kulturkämpfer versuchen es bis heute. Aber sie merken, dass sie damit nicht glücklich werden. Sie ahnen, dass ein bisschen Frieden viel zu wenig ist, um geborgen zu leben und auch um selig zu sterben. Und sie werden auch die Welt nicht ruhig bekommen ohne Jesus. Wie wir das hier bei Jesaja sehen konnten und wie es Albert Knapp gedichtet hat, es kann nicht Friede werden, bis Jesu Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden zu seinen Füßen liegt. Aber das heißt auch, du kannst diesen echten Frieden heute erfahren. Der König steht noch da. Sein Banner ist noch gehisst. Zu seinem Kreuz und zu seiner Auferstehung kannst du dich immer noch flüchten. Und die Einladung von Johannes 14, 27 gilt immer noch. Denn Jesus sagt, den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das ist real. So wie es jene Monika berichtet, von der meine Frau neulich die Lebensgeschichte erfuhr. Monika, ihre Eltern hatten sich früh kennengelernt, 3 Jahre später geheiratet. Monika wurde geboren und sie sagt, ich wurde von allen Seiten liebevoll umsorgt. Aber nach einigen Jahren begann es in der Ehe der Eltern zu kriseln. Es gab unheimlich viel Streit, der Familienfriede zerbrach. Und kurz nach meiner Einschulung, sagt sie, zog mein Vater schließlich aus und zurück zu seinen Eltern und die Scheidung wurde eingereicht. Aber die Mutter ihres Vaters, also die Oma der Monika, die war Christ. Und sie betete für den Sohn und sie ließ nicht locker und sie drängte ihn, bis der endlich bereit war, sie zu begleiten zu einem Laienprediger, der eine Autostunde entfernt ein Textilgeschäft besaß. Und sie besuchten gemeinsam, also die Mutter mit dem Sohn, der schon die Scheidung eingereicht hatte, besuchten sie diesen Christen. Und er redete mit dem jungen Mann und er bezeugte ihm das Evangelium. Und er zeigte ihm den Frieden, den nur Jesus schenken kann. Und sein Herz wurde wirklich erreicht. Er beugte sich vor diesem König. Er bekannte seine Schuld. Und wo der Textilmensch schon einmal dabei war, fuhr er zwei Tage später dann in die andere Richtung und besuchte die Frau, die der Mann verlassen hatte. Und auch an ihr geschah das Wunder. Auch sie fand zu Jesus, auch sie bat um Vergebung ihrer Schuld und erfuhr den Frieden, den nur der Friedefürst uns schenken kann. Das geschah zwei Wochen vor dem vom Gericht festgesetzten Scheidungstermin. Und den hat der Vater dann natürlich sofort abgesagt. Und von da an, schreibt Monika, änderte sich unser Leben grundlegend. Gottes Wort und Gemeinschaft mit anderen Christen bestimmten es nun. Und so erreichte auch mich der rettende Ruf unseres Heilands Jesus Christus, als ich 15 war. Und als letzten Satz schreibt sie dann in diesem Lebenszeugnis, meine Eltern sind inzwischen gut 67 Jahre verheiratet. 7 Jahre ohne Gott, aber 60 Jahre mit Gott. Und das ist Frieden. Herr Jesus Christus, danke, dass du der wahre König bist, der du damals kamst, Herr, der du dich in diese unsäglichen Bedingungen hast hineinzwängen lassen. Du wurdest der König aus dem Stumpf, aber du bist gekommen und hast uns deine ganze Vergebung gebracht und deine Liebe. Und egal wie eingeknickt unsere Lebensbäume und Lebensträume sein mögen, Herr, danke, dass du uns immer einen Neuanfang schenken kannst, in jeder Situation, dass du unser Leben heil machen willst, dass du uns deinen Frieden schenken willst, der höher ist als alles, was wir Menschen uns ausdenken können. Dass du uns auf ewig zu dir bringen wirst, wo wir einen Ruheort haben, Herr. Wo wir auf ewig uns an dir freuen und dich ehren werden, Herr. Aber dass du auch versprochen hast, uns in diesem umkämpften Leben nicht allein zu lassen und bei uns zu sein und zu bleiben bis in alle Ewigkeit. Dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Du bist unser Friedefürst, Herr Jesus, und dir gebührt all unsere Ehre und unser Dank. Amen.